Die London Mozart Players waren das, geleitet von Matthias Barmert, mit dem ersten Satz aus der Sinfonie Nummer 14 von William Herschel. Der hat komponiert, ganz offensichtlich, aber er war auch Astronom und hat mit seinem Spiegelteleskop dazu beigetragen, dass unser Auge tiefer und besser ins All schauen konnte. Zum Beispiel hat er den Planeten Uranus entdeckt. Oliver Krause ist sozusagen ein Herschel unserer Tage. Er leitet am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg eine Forschergruppe, die maßgeblich am besten Teleskop unserer Zeit beteiligt war, dem James-Webb-Teleskop. Guten Morgen, Herr Krause.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Unser neues Auge im All, also das James-Webb-Teleskop, das muss man aber vielleicht erstmal sagen, ist gar kein Auge, denn durchgucken kann man da gar nicht. Was man damit beobachten kann, das ist Wärmestrahlung und die können wir ja nicht sehen. Warum gerade Wärmestrahlung?
Ja, die Wärmestrahlung, die trägt ganz viel Informationen über spannende Fragestellungen in der heutigen Astrophysik. Also das James-Webb-Teleskop, es ist ja letztendlich, ja, es ist schon ein Auge. Es ist ein Auge bei ein bisschen längeren Wellenlängen im Licht der Wärmestrahlung. Und diese längere Wellenlänge, die nutzt man jetzt dazu aus, um zum einen ganz entfernte Objekte anschauen zu können, die ganz weit in der Zeit zurück in der Frühzeit des Universums abgestrahlt haben. Und auf dem langen Weg des Lichtes, der da bis zu uns jetzt war, wird es zu längeren Wellenlängen verschoben. Das heißt, man kann diese Objekte schlichtweg gar nicht sehen bei typischen Wellenlängen, die unser Auge normalerweise darstellt, und muss zu Infrarotstrahlung gehen. Und dann ist es noch so, dass im Infraroten auch ganz interessante spektrale Signaturen von Molekülen, von Atomen sind, mit denen man dann sehr viel sagen kann über die Materie, die auf kosmischen Objekten ist.
Also was einst Licht war, sage ich jetzt mal mit meinem Laienverständnis, das wird zu Wärmestrahlung, wenn es lange unterwegs ist?
Genau, das ist eine Folge der Expansion des Universums, dass der Raum sich dehnt und in dieser Ausdehnung des ganzen Universums eben auch die Wellenlänge dieser Strahlung sich dehnt. Und deswegen wird dann eben blaues Licht zu rotem Licht. Und wenn man noch weiter zurückschaut und ganz in die Vergangenheit geht, bis zu infraroter Strahlung bei ganz längeren Wellenlängen dann.
Ja, da sieht man schon mein Laienverständnis, weil ich sage Licht und Wärmestrahlung. Und bei Ihnen habe ich jetzt schon gelernt, beides ist eigentlich das Gleiche.
Genau, beide sind elektromagnetische Wellen. Das ist das Gleiche, der Träger dieser Radiosendung ja auch. Also das ist letztendlich eine Schwingung des elektrischen und magnetischen Feldes, die sich im Raum fortpflanzt.
Und weil das Teleskop diese Wärmestrahlung einfängt, muss es auch ziemlich weit weg sein von der Erde und hat so einen großen Hitzeschutzschild, damit es wirklich nur das auf die Sensoren kriegt, was es kriegen soll.
Genau, also es muss natürlich sehr empfindlich sein für diese entfernten Objekte und dafür hat es erstmal einen relativ großen Hauptspiegel. Das hat es natürlich technologisch sehr schwierig gemacht, dieses James-Webb-Teleskop zu entwickeln und ins All zu bringen. Und dann in der Tat, um für diese Wärmestrahlung empfindlich zu sein, müssen die Detektoren sehr kalt sein, um eben keinen thermischen Hintergrund zu emittieren. Und auch die ganze Instrumentierung muss gekühlt sein. Also das wird gekühlt bis zu Temperaturen zu minus 267 Grad Celsius herunter, also ganz nah am absoluten Nullpunkt.
Das ist wahrscheinlich gut dafür, dass das Gerät so empfindlich wie möglich gebaut werden kann. Wie empfindlich ist es denn? Wie fein ist die Auflösung oder kann man von Auflösung gar nicht sprechen?
Also doch, kann man. Also zum einen, wir schauen ja wirklich jetzt Wärmequellen an und man könnte damit eine Kerzenflamme auf einem Jupitermond sehen. Also Jupiter ist ja beinahe eine Milliarde Kilometer weg von der Erde. Also und eine Kerze dort, das ist natürlich schon eine ganz schwache Lichtquelle und Wärmequelle. Also die könnte man darstellen. Von der Auflösung ist es so, man vergleicht es ja oft mit dem Hubble-Weltraumteleskop, das diese ganzen wundervollen, spektakulären Bilder geliefert hat, die eben ja sowohl sehr scharf sind, weil wir eben über der Erdatmosphäre sind. Und diese Schärfe von dem Hubble-Teleskop, die haben wir jetzt sozusagen bei längeren Wellenlängen mit dem James-Webb-Teleskop auch, obwohl wir bei längeren Wellenlängen beobachten. Das ist erstmal eine Verschlechterung, weil die Wellenlängen größer waren, waren auch die Abbildungsdetails unscharfer und schwächer. Aber wir haben quasi die gleiche Schärfe. Also es sind unglaublich scharfe Bilder, die man da erreichen kann und eben sehr empfindlich.
Ja, Sie sagen Bilder erzeugen Sie damit. Obwohl das Wärmestrahlung registriert, kommen die schönsten Bilder dabei raus. Wonach suchen Sie denn eigentlich? Also was ist das Erkenntnisinteresse? Warum ist das James-Webb-Teleskop gebaut worden?
Also ursprünglich waren ganz klare Zielsetzungen, die ersten Galaxien im Universum zu finden. Also der Urknall war ja vor 13,8 Milliarden Jahren, da ist alles daraus hervorgegangen, die ganze Materie, der ganze Raum letztendlich. Und unser Universum heute ist ja sehr strukturiert, da gibt es viele Sterne, Galaxien. Galaxien sind ja 100 Milliarden Sterne, die umeinander kreisen, um einen gemeinsamen Schwerepunkt kreisen. Das ist meistens ein schwarzes Loch in der Mitte. Und wie all dieses entstanden ist im Laufe der Jahrmilliarden, das ist eben eine große Frage. Lage auch weiterhin, vor allem wie die ersten entstanden sind. Und da ist eben so ein riesiges Teleskop erforderlich gewesen, um wirklich ganz knapp nach dem Urknall zurückzublicken in die Kinderstube des Universums sozusagen. Und es ist auch schon gelungen. Also man hat da jetzt auch wirklich schon ganz deutlich weiter entfernte Objekte gefunden und da alle Entfernungsrekorde brechen können.
Und je weiter die Objekte entfernt sind, Sie haben das vorhin schon angedeutet, desto weiter sind sie auch zeitlich von uns entfernt, weil eben die Strahlung so lange braucht, um von da aus bis zu uns hinzukommen. Was haben Sie denn gelernt über die Entstehung der Welt?
Also bisher, was man eben da sehen konnte, war, dass eben tatsächlich relativ kurz nach dem Urknall, sagen wir mal 300 Millionen Jahre, was eben wirklich ganz wenig ist in der Geschichte, wo solche massiven Systeme entstehen, dass da eben schon sehr, sehr viele solche Objekte sind. Also dass eben diese ganz frühe Entwicklung wirklich ganz dramatisch schnell vonstatten gegangen sein muss. Und da ist man jetzt im Moment wirklich dran, das sich noch viel detaillierter anzuschauen. Ein anderes Thema, wo wir auch schon ganz große Fortschritte erzielen konnten, ist das Thema der extrasolaren Planeten. Das ist eine Entdeckung gewesen letztendlich in den letzten 20 Jahren, dass eigentlich die meisten Sterne, die wir am Himmel sehen, so wie unsere Sonne, Planeten um sich hat. Das haben die alten Griechen schon vermutet, aber es ist natürlich nicht bewiesen gewesen. Und jetzt hat man eben eine große Zahl solcher Quellen entdeckt, aber eben nur gewusst, dass da solche Planeten existieren. Und natürlich ist da jetzt die große Frage, ja, was sind das für Welten, für Planeten? Sind die so wie unsere Erde? Gibt es da Wasser drauf? Sind da möglicherweise Lebewesen drauf? Oder zumindest Formen der Atmosphäre, die die Entstehung von Leben nach unserer Erkenntnis begünstigen könnten? Und da hat eben James Webb ganz viele Objekte schon angeschaut, weil eben auch die Wissenschaft da ganz gewaltig daran interessiert ist. Also sehr viele Beobachtungsanträge wurden in dem Gebiet gestellt. Und da hat man ganz große Fortschritte schon erzielen können.
Jetzt haben Sie das nicht alleine gebaut, natürlich das James-Webb-Teleskop, sowas sind immer internationale Kooperationen und da ist dann jeder vielleicht nur für einen ganz kleinen Teil zuständig. Für welchen waren Sie zuständig?
Ja, wir waren in Heidelberg dafür zuständig, dass bewegliche Teile in zwei Instrumenten gebaut wurden. Also man muss sich das so vorstellen, so eine Kamera, die die Bilder macht, die hat natürlich jetzt ganz verschiedene Beobachtungsmodi. Ich kann dann eben den Himmel in Rot, in Blau, in Grün, sage ich jetzt mal vereinfacht anschauen. Ich kann Spektren aufnehmen, also das Licht in die einzelnen Wellenlängen zerlegen und da eben Fingerabdrücke von Molekülen nachweisen. Und das kann man natürlich nur, indem man in dem Instrument was ändert. Und da hat man dann eben Mechanismen, wie wir sagen, drin. Das sind letztendlich Räder, die getrieben waren von einem Antriebsmotor, der dann eben jetzt bestimmte optische Elemente in den Strahlengang fährt. Und das war unser Beitrag zur Mission.
Und das fährt der bei fast minus 270 Grad?
Ja, genau. Und das ist natürlich auch eine ganz große Herausforderung gewesen, dafür zu sorgen, dass die eben erstmal nach dem Raketenstart, der eben eine Menge von Vibrationen einleitet, dann der Umgebung dort, das sind Strahlungspartikel, die dort auftreffen und eben natürlich die Kälte, dass es eben dann zuverlässig funktioniert. Genau, und das ist natürlich eine technologische Herausforderung, das eben erstmal zu bauen und dann aber auch zu demonstrieren, dass es funktionieren wird. Und das tut es im Moment, das sind wir alle ganz froh drüber.
ja, aufregend, weil man nicht alles in der Hand hat. Es ist ja 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt, da können Sie nicht mal eben rauf und was reparieren. Ne?
Nee, das ist völlig undenkbar, genau. Deswegen muss man natürlich deswegen hat die Mission auch so lange gedauert am Ende. Also es hat ja beinahe 30 Jahre von, sagen wir mal, der ersten Planung gedauert bis zum Start. Und das ist auch dem geschuldet, dass man eben wirklich sicher sein wollte, dass da nichts fehlschlägt. Und es gab natürlich Tests, bei denen auch Dinge fehlgeschlagen sind. Das ist alles am Rand des technisch Machbaren gebaut worden. Und das dann zu korrigieren und zu lösen und eben, ja, es musste ja eine Lösung gefunden werden, das hat eben doch viel Zeit gedauert.
Mhm. Jetzt guckt der Astrophysiker natürlich durch das James-Webb-Teleskop aufs All und lernt dabei jede Menge. Gucken Sie denn auch mit den eigenen Augen nach oben, wenn es dunkel ist und suchen nach Sternen, Sternbildern oder sowas? Interessiert Sie das noch, das mit den eigenen Augen zu sehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch persönlich so dazugekommen in meiner Kindheit, Jugend und ich kenne auch die ganzen Sternbilder. Und nee, ich mache das. Also ich finde das total toll und wir haben auch in Heidelberg auf dem Königsstuhl da einen relativ schönen Ort, wo man auch ein bisschen noch Sterne sieht. Also in den Städten ist es ja relativ hell, da oben auch nicht mehr ganz dunkel. Aber es ist jedenfalls toll, da auch mit den Augen den Himmel anzuschauen und besondere Dinge auch wie Kometen oder besondere Planetenkonstellationen sich anzuschauen.
Haben Sie bestimmt auch eine App, mit der Sie den Himmel sich erschließen können, oder?
Ich habe eine App, da wo man sich Satelliten anzeigen lassen kann. Das finde ich ganz spannend. Also oft sieht man ja Satelliten, die darüber den Himmel huschen. Und da ist natürlich dann teilweise gar nicht so klar, was war das jetzt für ein Satellit. Und da gibt es interessante Apps, die einem das dann sagen.
Für die Sterne brauchen Sie den nicht?
Für die Sterne zum Glück nicht, nee.
Das Auge blickt heute aus der Matinée in SWR Kultur. Und das beste Auge derzeit, das hat der Astrophysiker Oliver Krause vom Max-Planck-Institut in Heidelberg mitentwickelt. Vielen Dank, Herr Krause, für den Besuch in der Matinée in SWR Kultur.
Vielen Dank.